SRF 2 Kultur.
When shall we three meet again? In thunder, lightning, or in rain?
When the hurly-burly's done. When the battle's lost and won.
That will be ere the set of sun.
Where the place?
Upon the heath.
There to meet with Macbeth.
I come, Grimalkin!
Hand of calls!
Anon!
Fair is foul, and foul is fair. Hover through the fog, and fill the air!
Das sind sie, die drei Hexen im schottischen Hochmoor. Sie warten auf ihn, Macbeth. Wann kommen wir drei uns wieder entgegen, fragt die eine. Im Blitz und Donner oder im Regen? Wenn der Wirrwarr stille schweigt, sagt die andere, wenn der Sieger ist, sich zeigt. Das ist eh der Tag sich neigt. Wo der Ort? Die Heide dort, sagt die dritte, da wird Macbeth sein. Das ist die Passage auf SRF 2 Kultur, heute mit einer der berühmtesten Gestalten der Weltliteratur, Macbeth. Macbeth ist William Shakespeares kürzeste und dunkelste Tragödie, eine grandiose Studie über Macht, Grausamkeit und die Umkehrung der Werte, die seit jeher die Menschen in Bann zieht. Ein ewig aktueller Stoff, seit 400 Jahren. Generationen von Schülern haben ihn durchgearbeitet, Regisseure haben ihn verfilmt und inszeniert, Historikerinnen und Philologen haben ihn analysiert und Komponisten haben ihn vertont. Nicht nur Giuseppe Verdi. Auch andere Komponisten kommen vor und ein Erzähler und eine Psychiaterin und ein Philosoph und eine Sängerin. Sie reflektieren über Macbeth und seine Frau, über Rausch und den sogenannten Point of No Return. Macbeth, eine Tragödie der Einbildungskraft. Er hat das schlechte Gewissen vor der Tat, sie, die Lady Macbeth, danach. Je mehr Schritte er tut, desto kleiner wird sein schlechtes Gewissen, bei ihr ist es genau umgekehrt. Die Protagonisten dieser Passage: Marion Ammann, Sängerin. Michael Köhlmeier, Erzähler. Gabriele Stotz-Ingenlath, Psychiaterin. Wilhelm Vossenkohl, Philosoph. Am Mikrofon Florian Hauser. Und einige Komponisten kommen vor, zum Beispiel Louis Spohr. Zu Lebzeiten, also Anfang des 19. Jahrhunderts, in einem Atemzug mit Beethoven genannt. Eine Berühmtheit war er. 1825 hat er sich den Macbeth vorgenommen. Lauernde Gefahr, unheimlich die Szene. Wie die Anfangsszene bei Shakespeare. Ein Anfang, der zugleich ein Ende ist. Denn Banquo und Macbeth, die beiden Generäle des Königs von Schottland, König Duncan, kommen von einer Schlacht zurück. Siegreich waren sie natürlich. Dank seiner beiden Feldherren gewinnt König Duncan immer die Schlachten. General Macbeth soll der Bessere gewesen sein, das heißt der Konsequentere, der Kältere, Brutalere. Eine dieser Metzeleien ist also jetzt vorüber. Die Generäle haben das Heer verabschiedet und reiten das letzte Wegstück allein weiter. Schweigend reiten sie über die Heide. Da passiert etwas Seltsames. Von Weitem erscheinen drei Gestalten. Es sind Männer. Oder nein, doch nicht. Als die Generäle näher kommen, sehen sie, dass es Frauen sind, Frauen mit Bärten. Es sind Hexen. Weiber von fremdem und seltsamem Aussehen, die Geschöpfen einer früheren Welt glichen, wie es heißt. Überirdisch unwirkliche Wesen, wie sie wohl nicht alltäglich waren im Schottland des 11. Jahrhunderts, wie es sie aber gegeben hat, Shakespeare ist Zeuge. Redet, wenn ihr könnt, wer seid ihr? Herrscht Macbeth sie an. Und er bekommt zur Antwort, heil dir, Macbeth, heil dir, Tan von Glamis, sagt die Erste. Tan von Glamis ist der Titel des Macbeth, sie kennt ihn also. Heil dir, Macbeth, Tan von Cawdor, sagt die Zweite. Und Macbeth stutzt einen Moment. Er ist nicht Tan von Cawdor. Der König hat einen anderen zum Tan von Cawdor ernannt. Da meldet sich die dritte Hexe. Heil dir, Macbeth, der einst König von Schottland sein wird. Und jetzt? Lacht er verlegen? Ein Satz blanco. Habt ihr zu mir nichts zu sagen, ihr Geister? Oh doch, sagt eine Hexe nach der anderen. Heil dir, Banquo, kleiner als Macbeth und größer. Nicht so glücklich, aber weit glückseliger. Du wirst kein König sein, aber Könige zeugen. Heil euch, Macbeth und Banquo. Abgang der Hexen, das heißt, sie lösen sich auf im Wind und bevor Macbeth und Banquo irgendwas erwidern können, sprengt ein Bote heran mit einer wichtigen Nachricht für Macbeth. König Duncan hat den Tan von Cawdor wegen Hochverrat zum Tode verurteilt und ihn, Macbeth, zum neuen Tan von Cawdor ernannt. Sehr merkwürdig. Die erste Weissagung der Hexen hat sich bereits erfüllt. Was zieht jetzt in das Herz des Macbeth ein? So etwas wie Ehrgeiz? Macbeth kommt heim und erzählt seiner Frau von den Weissagungen.
Und dieses Ehepaar Macbeth ist vielleicht das glücklichste Ehepaar, das Shakespeare uns zeigt in seinem ganzen Werk. Nicht glücklich in Bezug auf das, was sie tun, das ganz bestimmt nicht, aber ihr Verhältnis zueinander. Sie lieben sich in einer warmen, tiefen Art und Weise.
Michael Köhlmeier, Schriftsteller und Erzähler.
Und Lady Macbeth weiß, sie kennt ihren Gatten sehr gut. Sie weiß, in Friedenszeiten ist er einer zu Melancholie neigender. Ein Mann, sie spricht, sie sagt, er ist voll Milch des Mitleids. Und sie weiß, es wird ihm der Ehrgeiz fehlen, dieser stählerne Ehrgeiz, den er im Krieg durchaus hat, aber im Frieden nicht. Der wird ihm fehlen, um König von Schottland zu werden. Sie nimmt diese Weissagung der Hexen einfach nur als eine Aufforderung, als eine Ambition. Und sie denkt sich, der Teil, der ihm fehlt, der meinem Mann fehlt, dieser Teil des Ehrgeizes, den muss ich nun ersetzen. Aber Lady Macbeth missversteht ihren Mann. Grundsätzlich in diesem Punkt. Denn es ist bei dieser Weissagung bei ihm so, wie wenn ihm der König einen Befehl für den Krieg gibt. Die letzte Weissagung hieß, du wirst der König von Schottland werden. Und für Macbeth ist das nicht mehr eine Zukunftsvision, sondern er springt nach vorne in die Zukunft. Er stellt sich auf das Ergebnis, auf das Königstum, ich bin König. Er sagt nicht, ich werde König von Schottland sein, sondern er sagt in sich schon, ich bin König von Schottland. Und er betrachtet nur den Weg, der dorthin geführt hat. Und das ist ein äußerst blutiger Weg. Dieses Stück, dieses Theaterstück, Macbeth, ist in erster Linie die Tragödie der Einbildungskraft. Diese Einbildungskraft ist so ungeheuer mächtig über Macbeth, dass der Weg dorthin zum Ziel für ihn eigentlich nur noch Wartezeit bedeutet. Er weiß, er wird gar nichts daran ändern können, auch wenn er es will. Er wird diesen Weg gehen, als ob er ihn in einem Film ansieht, der über ihn gedreht wurde, als ob er sieht, was geschehen ist und nicht, was geschehen wird. Und im Gegensatz zu seiner Frau, die dann nach der Tat gequält ist von schlechtem Gewissen, hat er das schlechte Gewissen vor der Tat, solange noch nicht der erste Schritt getan ist. Und je mehr Schritte getan werden, desto geringer wird sein schlechtes Gewissen. Bei ihr ist es genau umgekehrt. Musik
Josef Bohuslav Förster, tschechischer Komponist, Spätromantiker. Das ist seine Shakespeare-Suite Opus 76 von 1908. Genauer, es ist das Porträt der Lady Macbeth. Die Stimmung genauso unheimlich wie bei Louis Spohr, aber latent unheimlich. Vielleicht unheimlich nur, weil wir wissen, was passieren wird? Lauernd ist auch die Musik von Förster, aber anders, lichtvoller? Oder was ist das, Triumph? Triumph, ja, unerbittliches Schicksal auch. Doch so weit sind wir noch nicht. Erstmal haben sich Lord und Lady Macbeth verständigt, was passieren muss. König Duncan wird sterben müssen. Die nächste Prophezeiung der Hexen wartet. Und es bietet sich die Gelegenheit. Duncan kommt zu Besuch aufs Schloss. Die beiden Wachen sind betrunken gemacht worden. Der König schläft.
Und Lady Macbeth sagt zu ihrem Mann: Jetzt geh. Nimm den Dolch, töte den König. Und sie sieht, dass er zaudert, sie hält es für ein schlechtes Gewissen, aber es ist dieses Entsetzen. Er schaut auf den Weg, den er innerlich schon gegangen ist. Sie meint, er fürchtet sich vor der Zukunft. Er in Wirklichkeit erschaudert von dem, was er tun wird müssen. Dann sagt sie: Gut, ich tu's. Sie nimmt den Dolch und geht in die Kammer, wo der König schläft, neben den betrunkenen Wachen. Und sie will den König töten, aber da fällt ein Lichtschein auf ihn, auf sein Gesicht, und sie kann es nicht tun, wie sie später sagt. Sie sagt, der König habe plötzlich Züge ihres eigenen Vaters im Gesicht gehabt. Sie kann es nicht tun. Sie geht zurück und sagt: Tu es du, sei nicht feig. Sie gibt ihm den Dolch und wie von einem Automatismus geführt, geht Macbeth in die Kammer des Königs. Er sieht vor sich plötzlich wieder eine Vision, ein Dolch schwebt vor ihm. Er folgt diesem Dolch und dann bringt es hinter sich. Er sticht den König, kommt zurück, weiß im Gesicht, voll Entsetzen. Und sie sagt: Und? Hast du den Dolch, den Blutigen, neben die Wachen gelegt? Hast du die Wachen mit Blut beschmiert? Er kann gar nichts sagen. Sie weiß, er hat es nicht getan, verabsäumt. Sie muss zurückgehen, sie muss sich um das Alibi kümmern. Sie geht zurück, blickt nicht auf den toten König, beschmiert mit dem Blut des Königs die Wangen und die Hände der Wachen, die da schlafen, betrunken, legt neben sie die Waffe. Und am nächsten Tag wird der grausame Mord entdeckt. Macduff, einer der Edlen, der mit dem König gekommen ist, er entdeckt diesen Mord als erstes. Verdacht fällt natürlich auf die Wachen, aber siehe da, man kann die Wachen nicht mehr befragen. Man kann sie nicht mehr fragen, was geschehen ist, denn Macbeth in einem Zorn, in meinem eigenen Haus ist der König ermordet worden, sagte er später. Ich konnte meine Gefühle nicht zurückhalten. Er habe, nachdem er die Wachen da liegen gesehen hat, also voll Blut, habe sofort seinen Degen gezogen, hat die beiden ermordet. Wenn sie wirklich die Täter waren, haben sie es verdient, sagt Macduff. Aber wenn sie es nicht waren, sind natürlich Zeugen beseitigt worden. Für denjenigen, der es wirklich war, äußerst günstig. Und siehe da, die beiden Söhne von König Duncan, Malcolm und Donald Bane, sie vermuten das Gleiche. Sie meinen, natürlich waren es nicht die Wachen, es war jemand anders, es war jemand von den Edlen. Und sie wissen auch, wohin das Ganze zielt. Und sie wissen, derjenige, der ihren Vater umgebracht hat, wird es auch auf ihr Leben absehen, und sie fliehen. Malcolm flieht nach England, der Ältere, Donald Bane nach Irland. Und nun heißt es, aha, so zumindest die Version, die Macbeth ausgibt. Die Königssöhne sind geflohen Haben Sie Grund? Was ist der Grund, dass Sie fliehen? Vielleicht, weil Sie verdächtigt werden? Aber na klar, Sie haben ein Motiv. Sie werden einer von beiden, wird König werden. Also Sie haben den Mord begangen, das ist die Version. Und nachdem Sie jetzt weg sind, zwar nicht tot, aber weg vom Hof, der Königsthron steht leer, der logische Nachfolger ist Macbeth. Macbeth wird König.
So endet sie, die Shakespeare-Suite von Joseph Boleslaw Foerster. Lord Macbeth, der echte Lord Macbeth, erschlägt am 14. August 1040 König Duncan. Und fast auf den Tag genau 17 Jahre später, am 15. August 1057, wird er selber im Kampf getötet. Was ist so faszinierend an ihm, dass ihn Shakespeare in einem Drama verewigt hat? Zumindest mal, dass er in seinen immer weiter ausgreifenden Grausamkeiten getrieben war von Zwangshandlungen, dass er immer weiter hineingerät in den Strudel, aus dem niemand mehr herauskommt. Haupttriebfeder einer Zwangshandlung ist ein Zwangsgedanke, da baut sich eine unglaubliche Spannung auf und die Zwangshandlung dient dann der Auflösung dieser Spannung. Ein Zwangskranker hat normalerweise Einsicht in die Sinnlosigkeit seiner Handlungen, weiß, dass es Unfug ist und muss es doch tun. Macbeth aber ist anders. Kein Zwang. Ist es Wahn? Er weiß ja, was er tut.
Beim Wahn ist man sich eben nicht bewusst, dass das, was man tut, sinnlos oder absurd ist. Sondern da ist man felsenfest, unverrückbar überzeugt, dass man das jetzt tun muss. Das wäre eher das Kriterium für Wahn. Aber auch ein Wahn liegt bei Macbeth nicht vor. Meines Erachtens ist das, was er tut, eher eine Art rauschhaft sich steigernde Blutrünstigkeit, getriggert, angestoßen, ja, ausgelöst sozusagen von dieser Machtbesessenheit.
Gabriele Stotz-Ingenlath, Ärztin für Psychiatrie. Also auch kein Wahn. Was dann? Zunächst eine große Empfänglichkeit für Hexen und für das, was die einem so alles prophezeien.
In ihm war die Bereitschaft, solchen suggestiven Aussagen Glauben zu schenken. Das ist eine Art Persönlichkeit, eine suggestible Persönlichkeit, die einfach da anspringt auf solche Prophezeiungen. Der Ehrgeiz als Grundkonstituent seiner Persönlichkeit wird dann getriggert durch solche Aussagen, die ihm nahelegen, durch diese und jene Handlungen kannst du an die Macht kommen.
Arthur Sullivan, Londoner Komponist, Ende 19. Jahrhundert. Vor allem komische Opern hat er am liebsten geschrieben, sich aber einmal auch ausgetobt in den dunklen Gefilden und Emotionen der Macbeth-Tragödie. Hexen, Geister von Ermordeten, Regenschauer, Sonnenstrahlen und Wolkenfetzen im schottischen Hochland. Musik. Zurück zur Geschichte. Und die Musik von Arthur Sullivan zeigt es. Dunkle Vorahnungen wie bei Louis Spohr oder Josef Boslav Förster sind eine Sache. Eine andere ist das triumphale Gefühl des Macbeth, auf dem Weg der Macht zu sein. Nach den ersten drei Morden an König Duncan und den beiden Wachen nimmt die Geschichte immer mehr Fahrt auf und es beginnt der Rausch, der Blutrausch.
Und er ist schon stärker geworden. Wenn er sich am Anfang vor seiner Tat gefürchtet hat, entsetzt war, so ist das Entsetzen nun schon zurückgetreten. Er hat den ersten Schritt schon getan. Er hat einen Mord begangen, er hat den König getötet. Er hat es getan. Und nun fällt ihm wieder ein, diese Weissagung der drei Hexen. Und was haben sie gesagt zu Banquo? Was haben sie zu ihm gesagt? Sie haben gesagt, du wirst nicht König sein, aber du wirst der Vater von Königen sein. Wie soll das gehen, denkt sich Macbeth. Warum wird er der Vater sein von Königen? Das muss ich verhindern. Ich meine, wenn einer Vater von Königen ist, dann werde ich sein. Und er sagt auch zu seiner Frau, die er für eine harte, für eine stahlharte Frau hält, von dir möchte ich Söhne haben, sagt er, die so sind wie du. Er merkt dann nicht, dass schon in das Herz einer Frau das tiefe, schlechte Gewissen eingedrungen hat. Er wird stärker im Laufe der Geschichte, sie wird schwächer. Er verliert immer mehr an Zweifel, sie beginnt zu verzweifeln. Und er denkt sich, ich muss Banquo und seine Familie, seine Kinder auslöschen. Das wird der nächste Schritt sein. Dann wird er keine Königskinder bekommen.
Richard Strauss, Macbeth, die erste Tondichtung des 24-jährigen Komponisten. Ein Mord führt zum nächsten. Und irgendwann sagt sich Macbeth, jetzt ist alles egal. Augen zu, lieber durch Blut warten, als jetzt aufhören. Dazu ein Gedanke der Psychiaterin Gabriele Stotz-Ingenlath.
Bis zu einem bestimmten Punkt ist der Mensch frei und kann sagen, okay, ich trinke jetzt diese Flasche Wein oder nicht. Wenn er dann aber mal diesen Punkt of no return sozusagen überschritten hat, wie bei einem Wasserfall, wo es einen dann ab einem bestimmten Punkt wirklich hinunterzieht in das Wasser. Da kann man nicht mehr gegenrudern. Das ist ein ganz bestimmter, definierter Punkt. Wenn dieser Punkt mal überschritten ist, dann ist der freie Wille auch nicht mehr gegeben. Dann ist dieser Mensch im Kräftefeld der Sucht. Also Macbeth war vielleicht beim ersten Schritt, beim ersten Mord frei. Wenn man dann schon mal sich die Hände blutig gemacht hat, weitermachen. Da gibt es in der Forensik ja auch Beispiele. Ein Messerstich genügt oft nicht, dann stechen die wild drauf los, 60 Messerstiche lang. Das ist dann tatsächlich wie ein Rausch, wo dieser Mensch auch in einem Zustand des Nichtbewusstseins ist. Es ist dann etwas außer sich sein, Rasen, Raserei. Das ist mehr die Richtung Amoklauf, Raserei, also ein sich verselbstständigen von einer einstmals bewusst begonnenen Tat, die dann aber allmählich dem Bewusstsein und der freien Interventionsfähigkeit entzogen ist.
Sagt die Psychiaterin. Und der Philosoph Wilhelm Vossenkuhl ergänzt?
Offensichtlich ergreift es Menschen, für die es dann sogar fremd ist, wenn man zumindest dem glauben darf, was sie vor Gericht sagen, dass dieser Rausch über sie gekommen ist. Also sie fühlen sich da selber, sich selbst gegenüber fremd. Also gibt es da so eine Wirkmächtigkeit, die man dann nicht mehr kontrollieren kann.
Zehn hoch elf Nervenzellen haben wir im Gehirn, ziemlich viel. Alles, was hier passiert, auch Moralvorstellungen oder Gewissen, gehorcht den Naturgesetzen, läuft also deterministisch ab. Es gilt das Kausalitätsgesetz. Regeln, die man sich erwirbt in seiner Entwicklung, in der Einpassung in irgendein soziales Gefüge, werden abgelegt in bestimmten Hirnregionen. Und was, wenn was kaputt geht? Dann dedifferenziert die Persönlichkeit, wie das so schön heißt, wird verantwortungslos. Das wäre eine Möglichkeit. Was aber, wenn die Regeln nicht gelöscht werden, sondern gar nie abgelegt wurden? Bin ich dann verantwortlich für mein Handeln? Und wo bleibt die Willensfreiheit? Fragen über Fragen. Dringend gebraucht wird also die Philosophie als die Metawissenschaft, die das Wissbare zur Kenntnis nimmt und dann ordnet. Wilhelm Vossenkuhl.
Gehen wir mal davon aus, dass so ein deterministisches Ganzes sich in den Hirnen abspielt, aber letztlich erklärt es ja nicht, was genau passiert. Am besten ist, man vergegenwärtigt sich die Willensfreiheit an den Lernerfolgen, an dem, was man kann. Und das, was man erwirbt von Kindesbeinen an, folgt ja immer aus einem Streben heraus, das entweder enttäuscht wird oder erfolgreich ist. In der Schule merkt man es ganz besonders, die Noten geben einem darüber so ungefähr Auskunft. Und so ist es eigentlich mit allem. Wenn Sie mit Klavier anfangen oder Geige, ist es genauso. Sie versuchen immer etwas so sich anzueignen, dass Sie nicht mehr über das Können selber nachdenken müssen, wenn Sie es machen. Also ob es grammatikalisch richtig ist, was Sie sagen, oder ob das den richtigen Fingersatz hat, was Sie spielen. Das interessiert dann nicht mehr. Das sinkt, wie die Psychologen sagen, in Subpersonale ab. Und dann ist das Ganze wirklich ein deterministischer Prozess, aber es gibt immer einen Steuermann oder eine Steuerfrau dabei. Und das ist nicht das Gehirn, sondern das ist die Person, was immer das sein mag. Wenn wir nun zurückkehren zu Macbeth, was da passiert ist, dass wir so wie bei jeder Sucht irgendwann mal zu häufig Ja gesagt haben und zu selten Nein. Und es ist dann etwas subpersonal geworden, das heißt, es hat dann etwas, einen funktionalen Charakter in unserem Verhalten angenommen, was wir so gar nicht mehr übersehen. Das ist ja beim Suchtkranken jeder Art so, ob der nun ein Workaholic ist oder ein Alcoholic oder sonst irgendein Co-Holic, ja, es ist überall dasselbe. Es passiert etwas dann mit uns, wenn wir mal innehalten und sagen, was ist eigentlich los? Das ist bei Macbeth genauso wie bei einem ganz normalen Alkoholiker. Das ist ja nun nicht selten, dass Feldherren, die einige Male Erfolg hatten, sagten, ich kann alles. Das kann ich alles. Mir Mir stellt sich niemand entgegen. Das ist Wahnwitz. Und dieser Wahnwitz ist sicherlich für den Akteur selber gar nicht als solcher mehr durchschaubar. Also die Willensfreiheit hört nicht auf, aber die Entscheidungen, die Gleise oder die Weichenstellungen, die lassen sich von irgendeinem Punkt an nicht mehr rückgängig machen. Der Zug fährt nicht mehr zurück. Und die Abzweigungen gehen dann auch nicht mehr dahin, wo es noch hätte gut werden können, sondern die gehen nur noch in mehr oder weniger böse, schlechte Alternativen.
Wo bleibt die Verantwortung, wenn ich freiwillig entscheide, aber nicht unabhängig?
Unabhängig wäre, wenn ich eine wirkliche Alternative hätte. Freiwillig kann es aber sein, wenn ich zwischen Übeln wähle. Also wenn mir mein Chef sagt, entweder Sie arbeiten jetzt 3 Stunden mehr beim gleichen Lohn oder Sie arbeiten 2 Stunden mehr mit geringerem Lohn, dann habe ich keine große Chance oder ich werde rausgeschmissen und dann werde ich wohl irgendeine dieser üblen schlechten Alternativen wählen, das mache ich freiwillig, aber es ist nicht frei, wirklich. Ja? Und so ist es eigentlich oft. Wenn ich weit genug weg bin von dem Punkt, wo ich noch wirklich hätte mein Leben ändern können, dann sind die Entscheidungen nie wirklich gut. Aber ich bin trotzdem verantwortlich, denn irgendwann mal habe ich die Verantwortung, die eine wirkliche Alternative gebracht hätte, verpasst. Ich habe sie nicht wahrgenommen. Und deswegen bin ich für alles Weitere mitverantwortlich. Also auch die Aneignung des fremden Willens, den ich mir aufdrängen lasse, geschieht in voller Verantwortung.
Wir streuen in die Brust die böse Saat, aber dem Menschen gehört die Tat, sagen die Hexen.
Er ist faul und faul ist bär.
Hag Zissa, eigentlich ein kleines, seltsames Wesen, das auf dem Hag sitzt, dem Zaun, und uns mit rot geäderten Augen anschaut. Anstiert, dass uns das Blut gefriert. Eulenartig schaut sie, die Hagzissa, starr und ohne, dass sich ihre Augenlider bewegen. Nicht direkt böse, aber auch nicht gerade freundlich. Vielleicht, weil ihr Name heute kürzer geworden ist, nicht mehr das schöne Hagzissa, Zaunelfe, sondern verkürzt zu Hexe. Fair is foul and foul is fair, rufen sie bei Shakespeare, die Weird Sisters. Weird in seiner ursprünglichen Bedeutung so viel wie unheimlich, übernatürlich, schicksalhaft, eigenwillig, verbohrt, unberechenbar. Gegensätze, die einmal klar waren, werden instabil. Die Hexen sind imperfect speakers, In ihrer Sprache ist die lineare Chronologie von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufgelöst. Sie unterliegen nicht den Herrschaftsstrukturen der offiziellen Welt. Sie sind einfach da und bleiben auch da. Sie heben die Unterschiede auf zwischen Sein und Schein. Die Mehrdeutigkeit schwingt sich auf zum Leitmotiv. Die Sprache wird unzuverlässig. Klaren Aussagen kann man nicht mehr trauen. Wie war das mit »None of woman born shall harm Macbeth«? Macbeth geht ja ein zweites Mal hinaus auf die Heide, um die Hexen zu treffen. Und Michael Köhlmeier erzählt die Begebenheit.
Macbeth beschließt, noch einmal die Hexen zu befragen. Er geht wieder hinaus in die Heide, sucht die Hexen, sie sind da. Und sie sagen, wir können dir nichts mehr sagen, aber wir können Erdgeister rufen. Sollen wir das tun über dein Schicksal? Er sagt, ja, ich will es wissen. Es erscheint der erste Geist, ein Kind, ein blutiges Kind. Das sagt nur, Macbeth, achte auf Macduff. Hab vor ihm Acht. Er wird dir gefährlich. Ja, sagt Macbeth, das will ich tun. Dann kommt der zweite Geist, ein Kind, das einen kleinen Baum trägt. Dieses Kind sagt, ach, du brauchst keine Angst zu haben, Macbeth. Du wirst von niemandem besiegt werden, der von einer Frau geboren wurde. Was, sagt Macbeth, alle sind wir von den Frauen geboren worden. Das heißt doch nur, niemand kann mich besiegen, und dann brauche ich auch auf Macduff nicht zu achten. Dann kommt der dritte Geist und er sagt, Macbeth, sei ruhig. Du wirst erst besiegt werden, wenn der Wald vor deinem Schloss auf dich zukommt.
Nicht von einer Frau geboren? Der Wald, der sich aufs Schloss zubewegt? Der Geist Bankos, den nur Macbeth sieht? Die blutigen Hände, die nur Lady Macbeth sieht? Überall oszilliert es, wohin man auch schaut. Das Vertrauen in die Logik, auch die klare Trennung zwischen Gut und Böse, ist perdu. Umwertung der Werte, das Oszillieren. Hier haben wir jetzt beides, den Triumph und das Grauen, hier bei Ernest Bloch, Macbeth. Aber hören Sie mal, das Grauen kommt näher. Schon bei der ersten Wiederholung der Triumphfanfare verkürzt sich die. Und dann ist nicht mehr so klar, was gut ist, was böse, was ist positiv, was nicht. Fair is foul and foul is fair, sagen die Hexen. Recht ist schlecht und schlecht ist recht. Das zieht sich bis zum Ende durch. Ist die Oszillation das, worum es geht bei Macbeth, worum es eigentlich geht? In der Musik vielleicht ja, wie hier im Macbeth von Ernest Bloch. Im Shakespeare aber nein, sagt Wilhelm Vossenkuhl. Einspruch der Philosophie.
Ich bin mir fast sicher, dass Shakespeare die Oszillation nicht gut heißen würde, wenn man das nun als Quintessenz seines Stückes sehen würde. Aber ich bin sicher, dass die Stärke dieses Stücks darin liegt, uns aufmerksam zu machen, wie rasch man auf die schiefe Ebene gerät, wie rasch man ins Böse reinschlittern kann und wie wenig hilfreich es ist, wenn man dann irgendwann einsieht, man ist auf der falschen Fährte. Ja? Also die Lady Macbeth hatte letztlich auch keine Chance mehr. Es konnte nicht mehr gut werden. Für diese Menschen konnte nichts mehr gut werden. Das ging wirklich radikal schief. Und diese Schicksalhaftigkeit, die selbstverschuldet ist, selbstverantwortet ist, ich glaube, das ist die große Message.
Beide gleiten sie hinein in die selbstverschuldete Katastrophe, auf unterschiedliche Art und Weise.
Er wird stärker im Laufe der Geschichte, sie wird schwächer. Er verliert immer mehr an Zweifel, sie beginnt zu verzweifeln. Macbeth wird immer ruhiger. Seine Frau erträgt es nicht mehr, die Ärzte berichten, sie sei wahnsinnig geworden, und in einem Anfall von Wahnsinn nimmt sich Lady Macbeth das Leben. Er sagt nur, sie hätte es auch später tun können. Es hätte sich die Zeit gefunden.
Die Ärzte berichten, sie sei wahnsinnig geworden, sagt Michael Köhlmeier in seiner Macbeth-Nacherzählung. Sie irrt umher, träumend, aber sprechend. bekennt ihre Schuld, offenbart sich als Verbrecherin und versucht dabei ständig, sich das imaginäre Blut von den Händen zu reiben. Ein bekanntes Phänomen, sagt Psychiaterin Gabriele Stotz-Ingenlath.
Wenn Sie eine wirkliche Schuld begangen haben, dann arbeitet diese Schuld in Ihnen. Dass man versucht, diese Schuld irgendwie wieder gut zu machen, abzuwaschen. Denken Sie an Pilatus, die Hände in Unschuld zu waschen. Dieses Beflecktsein spürt ein Mensch. Weil das moralische Gerüst ist ja auch in einem Menschen wie Lady Macbeth irgendwie zugrunde gelegt. Wir haben natürlich auch moderne Studien, das ist natürlich sehr spannend, oft zu hören, dass es Menschen gibt, bei denen dieses Mitleiden, dieses Gefühl von Schuld, wie bei Macbeth selbst, nicht so ausgeprägt ist. Da gibt es eine Diskussion, dass da auch hirnphysiologisch vielleicht im Frontalgehirn eine Durchblutungsstörung vorliegen mag. Das hat man früher, das hat man im 19. Jahrhundert schon bemerkt, dass es solche Massenmörder gibt, die irgendwie regungslos, rührungslos schlimmste Taten vollbringen. Die hat man damals die sogenannten moralischen Idioten genannt, also Leute, die einfach kein Mitgefühl, nichts haben. Jetzt ist es sehr gefährlich zu sagen, diese Menschen sind krank, weil sie irgendeine Durchblutungsstörung haben. Es stimmt wahrscheinlich beides. Es ist eine Selbstverschuldung dabei, aber manche haben eben auch von der Konstitution her etwas mitgebracht, was sie disponiert dazu, solche schlimmen Taten zu begehen. Und die haben einfach die Fähigkeit, Mitleid zu empfinden, nicht ausgeprägt.
Im Gegensatz zu ihrem Mann hat die Lady Macbeth das eben schon. Warum eigentlich? Zufall? Oder ist das geschlechterspezifisch? Arbeiten Frauen ihre Schuld eher anders ab als die Männer?
Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass viele Studiendaten belegen, dass Schuldgefühle bei Frauen häufiger sind. Eigentlich müsste man vom Pathomechanismus der Depression, die ja auch biologische Ursachen hat, davon ausgehen, dass die Biologie der Noradrenaline und Serotonine letztlich bei Mann und Frau die gleiche ist und deswegen auch Schuldgefühle im Bereich der depressiven Verarbeitung bei beiden Geschlechtern gleich häufig vorkommen müssen. Vielleicht reden Frauen häufiger drüber.
Was in diesem speziellen Fall aber nichts nützt, denn der durchs Blutbad wartende Macbeth hört erstens sowieso nicht mehr zu und zweitens ist es zu spät. Die Lady wird an ihrem posttraumatischen Stresssyndrom sterben. Bevor es aber soweit ist, hat sie ihren großen Auftritt. Einen ganz speziellen Auftritt. Giuseppe Verdi hat dafür gesorgt. Und er ist der Einzige unter all den Komponisten, die sich den Macbeth-Stoff vorgenommen haben, der Einzige, der dieser Lady Macbeth eine so große Aufmerksamkeit schenkt. Verdis Macbeth ist seine 10. Oper. Der Stoff ist damals 1847 in Italien so gut wie unbekannt und diese Vertonung ist ein ziemliches Wagnis. Begeistert sind die Leute nicht. Kein strahlender Heldentenor auf der Bühne. Alles ist voller Entsetzen und Mord und Blut und ein Liebespaar gibt's auch nicht. Und dann das. Verdi wirft mit der berühmten Nachtwandler-Arie der Lady Macbeth das Belcanto-Ideal, wie man es gewohnt war, von Bellini, Donizetti, Rossini, über Bord. Stattdessen ein noch nie dagewesener Naturalismus.
Ich
Was ist so speziell an der Rolle dieser Lady Macbeth? Fragen wir eine, die es weiß, die Sopranistin Marion Ammann. Sie hat sie gesungen und hat erstmal eine verblüffende Antwort.
Ja, das ist natürlich die Schwierigkeit, wenn man einen Mann hat, der seinen Mann nicht stellt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass er seinen Mann stellen würde, es ist ja nicht gesagt, dass er das machen muss, weil das ist ja seine Freiheit, das ist seine Persönlichkeit, seine Person. Aber ich habe die Idee, dass er das machen müsste. Und das finde ich auch im heutigen Leben total schwierig, wenn die Frau so genau weiß, was der Mann jetzt machen müsste und er es dann nicht macht. Dann kommen die übelsten Seiten der Frau zum Vorschein. Und ich glaube, deshalb hat mich dieses Werk so fasziniert. Das kitzelt einen bis ins letzte Mark was raus, was man eigentlich nicht haben möchte und hier aber haben muss.
Es gibt Sopranistinnen, die weigern sich, die Lady Macbeth zu singen. Marion Ammann nicht, im Gegenteil. Den Rat einer berühmten Kollegin aber hat sie sich vorher eingeholt.
Ich habe dann die Birgit Nilsson getroffen, bevor ich das Stück gemacht habe. Und sie hat es ja auch gemacht. Und dann habe ich gesagt, holy Birgit, können Sie mir sagen? Ja. Das war in Basel, irgendwie im Musikhug oder so, hat sie ein Interview gegeben mit dem Basler Theaterdirektor damals. Können Sie mir sagen? Dann sagt sie, ja, Sie brauchen 3 Stimmen und freuen Sie sich auf dieses Werk. Machen Sie es mit 3 Stimmen. Mit einem hohen, strahlenden Sopran, mit einem üblen Mezzo und mit diesem... Einfach probieren Sie das auszuloten in allen 3 Facetten. Tun Sie das nicht abgleichen, sondern fahren Sie 3 Schienen.
Die 3. dieser Schienen, dieser Stimmen, ist die raue, dumpfe, gebrochene. Sotto voce, die halbe Stimme. Verdi dringt hier in Bereiche vor, die vor ihm höchstens Weber im Freischütz erobert hat, aber innerhalb der italienischen Oper wohl keiner. Wenn die Lady Macbeth die Regionen von Piano und Pianissimo auslotet, die bisher kaum von einem anderen Opernkomponisten erforscht wurden, ist das ungemein suggestiv, weil es sich so stark abhebt von allem, was bis dato üblich war. In der Nachtwandlerszene bereut die Lady ihre Tat, singt mit dieser gebrochenen Stimme, sotto voce, und ihre Gebrochenheit spiegelt sich im Gesang. Sie bringt keine Melodielinie mehr zustande, sie ist ein Wrack, ein Schatten. Und das ist eine Botschaft, die sich primär über die Musik mitteilt.
Thank you. diesen Sog, diesen Blutrauschsog, das habe ich nur hier erlebt, diesen Machtsog. Ich bin als Lady Macbeth nicht angegriffen. Als Isolde bin ich angegriffen, gekränkt. Als Elsa ist sowieso was anderes, Sieglinde ist, die sind immer alle erst gekränkt worden und wehren sich dann. Aber sie müsste das nicht tun, was sie da tut. Sie könnte ein normales Leben weiterleben, dann würde er natürlich nicht König, aber es würde in geordneten Bahnen weitergehen.
Jetzt also keine geordneten Bahnen, ganz und gar nicht. Sie stirbt, nachdem sie verrückt geworden ist. Und er, Macbeth, stirbt auch, wird am 15. August 1057 von Macduff erschlagen. Im Gegensatz zu seinen anderen Tragödienhelden gönnt ihm Shakespeare keine Sterbensworte mehr. Das Publikum hat all seine Schandtaten aus seiner Perspektive gesehen. Er zeigt keine Reue und eine moralische Überhöhung seines Schicksals findet nicht statt. Fair is foul and foul is fair, Recht ist schlecht und schlecht ist Recht. Und was bleibt jetzt? Aufs große Ganze gesehen? Trotz allem das Positive. Lassen wir der Philosophie das letzte Wort, in diesem Fall also Wilhelm Vossenkuhl.
Solche Triebkräfte wie Ehrgeiz, die können etwas Gutes bewirken, aber auch was Schlechtes. Als Heerführer hat er für seinen König gearbeitet, hat seinem Land gedient. Da war der ganze Ehrgeiz darauf gerichtet, eine Schlacht zu gewinnen. Und plötzlich entdeckt er, er will ja mehr. Und das ist so eine innere Dynamik, die im Ehrgeiz drinsteckt. Diese Art von Moralpsychologie, die ist eben dann schwer beherrschbar. Wir merken gar nicht, was mit uns passiert. Das kann man heute noch ganz gut nachvollziehen. Jeder, der ein starkes Zielstreben spürt irgendwohin, spürt auch in gewisser Weise die Grenzenlosigkeit. Und das wird ja heute geradezu propagiert als ein Ideal, um weiterzukommen. Also eine Art von ökonomisch wirkungsvoller und wirkmächtiger Einstellung. Man soll diese Motive pflegen, man soll ehrgeizig sein, man soll mehr wollen und so fort. Shakespeare hat gesehen, wohin das führen kann.
Und noch etwas bleibt, ein Schicksal, das fast immer gnädig ist. Die göttliche Vorsehung, könnte man jetzt fantasieren, hat ja auch dafür gesorgt, dass die Nachkommen der besten Seite in Macbeth schließlich in 8 oder noch mehr Generationen Könige geworden sind. Passage auf SRF 2, heute mit einer Reise zu Macbeth, seiner Lady und der Musik, die über beide geschrieben wurde. Am Mikrofon war Florian Hauser. Und Sie wissen ja,
Air is foul and owl is bare.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.